Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jede Woche Samstag hier, 19 Uhr auf FSK 93.0. Die letzte Prozesswoche war ja eine recht spannende. Wir hatten das ja schon letzte Woche angekündigt und diese Woche war es dann auch soweit. Da war als erstes die Mutter von Bönhardt vor Gericht und hat dort ausgesagt, Brigitte Bönhardt. Und dann war auch ein Prozesstag der André Kappke da, der zum engsten Unterstützerumfeld zählt. Letzterer wohlgemerkt nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge, was von vielen durchaus als Fehler eingestuft wird. Aber diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, sagt er erstmal als Zeuge aus. Aber wir wollen mal mit der Aussage von der Mutter von Bönhardt anfangen. Die hat ganze 2 Prozesstage gedauert. Zunächst sollte es wohl nur einer sein, dann wurde es auf 2 erweitert und dort ging es auch in die Überlänge. Also alle Zeugen und Zeuginnenaussage sagen, dauern deutlich länger, als das zunächst vom Gericht so beanschlagt wurde. Da gibt es eigentlich wöchentlich Terminänderungen. Das heißt, das Ganze zieht sich also viel weiter in die Länge, was ja auch klar ist. Also zunächst befragt immer der Richter die vorgeladenen Zeugen und Zeuginnen und danach ist dann die Nebenklage und auch die Verteidigung dran. Entsprechend lange dauert das ja bei sehr vielen Nebenklägern und Nebenklägerinnen. So, die Mutter von Bönhardt fand nun am ersten Prozesstag gar keine Worte für die Opfer des NSU, sondern erzählte so, dass ihr Junge ja eigentlich immer ein ganz netter Junge gewesen wäre und sie hat auch den Behörden dann deutlich Schuld gegeben. Es ging dann also um sowas, dass dann, als sie abgetaucht waren, die Behörden auch bei ihr waren und ihr sozusagen gedroht haben, dass wenn die sich stellen, dass die dann erschossen werden. So verklausuliert wurde ihr das angedeutet und im Grunde wären die 3 von den Behörden in den Untergrund gezwungen worden. Ähnliches hat ja letzte Woche schon der Vater von Mundlos vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss angegeben. Brigitte Bönhardt sieht das also durchaus ähnlich so, aber im Gegensatz zu allen anderen Eltern hatte sie Kontakt zu den 3 noch jahrelang. Also da gab es dann immer einen Zettel im Briefkasten, an welche Telefonzelle man sich zu begeben hätte oder zu welcher Adresse. Dann haben die Eltern von Bönhardt immer entsprechend konspirative Wege eingeschlagen, haben sie dann ein Auto gemietet, damit sie nicht verfolgt werden können und haben sich dann eben mit den 3 getroffen, haben sie auch finanziell unterstützt bis lange nach den ersten Morden, also bis 2002, da war wohl das letzte Treffen. Und Cepe kannte die Frau Bönhardt auch schon von früher, denn sie war mit Uwe Bönhardt wohl liiert zu dem Zeitpunkt, die haben auch eine Zeit lang dort zusammen gewohnt. Und entsprechend ging es eben auch darum. Und auch da fand Brigitte Bönhardt nur lobende Worte. Die war immer ein ganz nettes Mädchen und für sie wird sie immer noch dieses Mädchen bleiben. Auch heute noch ist sie einfach für sie die erste feste Freundin von ihrem Uwe. Also das kann man ja eigentlich nur als ein bisschen zynisch bezeichnen. Also da sich hinzusetzen und so eine Aussage zu machen, ist... Also kann man schon ein bisschen mit Verwunderung aufnehmen. Das jedenfalls ist ihre Aussage und sie appellierte da auch immer an die Zuhörenden, sie doch zu verstehen als Mutter. Und als Mutter würde sie sich an jeden Grashalm klammern, der nun ihren Uwe noch unschuldig sprechen könnte, dass er es vielleicht doch nicht war. Also die vielen Zeitungsartikel und Interviews zu dieser Aussage waren zum Teil etwas schwer erträglich zu lesen, denn genau diese Mutternummer kommt natürlich bei den deutschen Medien gut an. Also da war die Rede von die Schuld einer Mutter und so weiter, den ähnlichen Themenkomplex haben wir letzte Woche schon eingeschlagen, aber auch diese Woche wurde für sehr viel Verständnis für Brigitte Bönhardt geworben. Man müsse das doch verstehen und ja, sie meinte vor Gericht, wenn sie es gewusst hätte, dass sie so wen sie da sozusagen unterstützt, dann hätte sie es ja den Behörden gesagt, aber so dann nicht. Und im Grunde ist das alles schon ein sehr deutsches, wenn man das zynisch machen möchte. Die Mutter redet sich aus mit, davon habe ich nichts gewusst, wir haben ja nichts gewusst. Und die Medien fallen auf den deutschen Muttermythos hinein, wo sozusagen die Mutter über allem steht und unangreifbar ist und per se unschuldig ist. Das ist also schon etwas perfide und das muss man einfach dann mal klipp und klar sagen. Also selbst wenn sie nicht gewusst hat, was die drei machen, nämlich Menschen umbringen, wusste sie ganz genau, dass das sind Neonazis, die sie da im Untergrund mit Geld unterstützt. Sie hat Kontakte mit dem Umfeld gehabt. Sie wusste genau, mit wem sie es zu tun hat und hat die drei da unterstützt. Sie hat Nazi-Terroristinnen im Untergrund unterstützt und wird jetzt so als Unschuldslamm dargestellt. Und das müsse man doch verstehen, weil sie ist ja die Mutter. Und so, also das ist schon zynisch. Und dann hat sich am zweiten Prozesstag, an dem sie ausgesagt hat, hat sich Brigitte Böhnhardt dann doch mal an die Opfer gewandt und hat sich bedankt, dass diese ihre Familie nicht bedroht haben. Also dann wird's halt wirklich im Grunde unverschämt und auch diese Annahme, ja, also das ist einfach im Grunde eine Unverschämtheit, sowas da zu sagen und nicht einfach Worte des Entschuldigens und der Demut finden zu können, sondern einfach auch noch so zu sein. Und dann, wie gesagt, immer nur von Cepe als das liebe Mädchen und die drei, die waren ja auch immer alle so freundlich und so weiter und so fort. Und ja, in aller ihrer Unschuld erzählte sie da doch so einiges. Allerdings, das muss man sagen, hat sie Cepe immer als gleichberechtigtes Mitglied dieses Trios dargestellt. Das natürlich dann für die Anklage doch recht hilfreich. Dass jetzt die Eltern zum Beispiel vor Gericht vorgeladen werden, hat ja auch einfach den Grund, dass viele der dort Angeklagten beim Prozess eben keine Aussagen machen wollen und das bis jetzt sich ja auch noch nicht zu ändern scheint. Entsprechend müssen halt alle anderen Möglichkeiten rangezogen werden, da so ein gewisses Bild von denjenigen zu bekommen. Und die Brigitte Böhnhardt, die kannte nun die Cepe von früher eben ganz gut. Und sie war auch eine der ersten, die dann mit denen Cepe Kontakt aufnahm. Nämlich am 5.11. hat sie bei Brigitte Böhnhardt angerufen und hat ihr eben gesagt, dass ihr Sohn tot ist und dass die beiden sich erschossen haben. Also so eng war es dann eben auch, dass offensichtlich Cepe mit als erstes eben an die Böhnhardts auch gedacht hat. Und deswegen sagen die dort eben aus, damit man da irgendwie das einkreisen kann, welchen Part Beate Cepe als Hauptangeklagte in dem NSU-Trio gespielt hat. Gleichzeitig, wie gesagt, durchaus auch schwer erträglich diese Aussage der Mutter von Böhnhardt letzte Woche. Aber die wird jetzt wohl nicht noch ein weiteres Mal vorgeladen. Die hatte jetzt ihre zwei Tage und hat jetzt zunächst erstmal zu Ende ausgesagt, als erstes Familienmitglied des NSU-Trios. Da werden sicherlich noch weitere Eltern kommen. Aber jetzt ist auch das Nazi-Umfeld dran. Letzte Woche ging das schon los mit André Kapke und dazu kommen wir gleich. Zurück bei FSK 93.0 und auch zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ja, kommen wir jetzt zur Aussage von André Kapke letzte Woche vor Gericht. Er war einer der ersten Neonazis aus dem direkten Umfeld des NSU, die da in München vor Gericht ausgesagt haben. André Kapke war damals auch beim Thüringer Heimatschutz aktiv und eines der führenden Mitglieder da. Und die drei bzw. vier kannten sich eben sehr gut und er soll den dreien auch beim Untertauchen geholfen haben. Wie gesagt, er war nicht als Angeklagter da, sondern als Zeuge und hat auch ausgesagt. Also er hat sozusagen nicht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, wo er sich selber eventuell hätte belasten müssen, sondern er hat also ausgesagt. Diese Aussage war sehr, sehr verharmlosend und man von anderen Seiten der Aussage weiß man einfach nicht so genau, ob sie der Realität entsprechen. Also zunächst einmal hat er den Thüringer Heimatschutz als so losen Zusammenhang dargestellt. Man wäre da sozusagen, man hätte nur so den Namen gehabt, weil das war damals so üblich, aber mehr sei das nun auch nicht gewesen. Ja, das als loser Zusammenhang. Und dann wurde er eben gefragt, mit was für Themen haben Sie sich eben beschäftigt? Und da hat er dann gesagt, ja, mit Atomkraft, weil das mit der Atomkraft, das sei ja auch alles nicht so richtig gewesen, damit hätte man sich also auseinandergesetzt. Ja, das natürlich extremst verharmlosend. Was er auch gemacht hat, war, er hat Tino Brandt stark belastet. Tino Brandt, V-Mann, auch beim Thüringer Heimatschutz, hat den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut. Wir haben ja hier in der Sendung schon häufiger über ihn gesprochen. Um ihn drehte sich auch vieles in den Untersuchungsausschüssen, da er eben sehr nah an dem Trio dran war. Und da war halt die Frage, was er da immer an den Verfassungsschutz weitergegeben hat. Jedenfalls, Kapgill hat ausgesagt, dass Tino Brandt den dreien Ausweise besorgen sollte. Das hat nicht so richtig geklappt und dass dieser ihn angewiesen hätte, mal bei der NPD nachzufragen, ob es da Unterstützung gäbe für den NSU beziehungsweise eben Böhnhardt, Mundlos und Schäpe. Damals war ja zumindest der Name noch nicht so publik, soweit man weiß. Ja, die NPD hätte da aber abgelehnt. Ja, das hat Kapgill da ausgesagt. Auch er hat ausgesagt, wie super nett die drei immer gewesen wären. Also Schäpe und die beiden Uwes wären immer sehr freundlich und sympathisch gewesen. Da scheinen sich dann doch viele der Zeugen und Zeuginnen einig zu sein. Das ist natürlich auch zynisch, gerade wenn man betrachtet, was eben auch danach und währenddessen kam. Aber davon lassen haben sich letzte Woche die beiden Hauptzeuginnen eben die Mutter von Böhnhardt und auch Kapgill nicht abbringen lassen, da in Erinnerung zu schwelgen und wie freundlich die drei immer gewesen seien. Ja, allerdings hat Kapgill durchaus auch zugegeben, dass es eben Waffen beim Thüringer Heimatschutz gab, dass sich die drei auch durchaus für Waffen interessiert hätten und hat dann auch mal sowas gesagt, ja, wenn es dann eben Angriffe auf die Nazis gegeben hätte, dann hätte man schon einiges aus der Entfernung regeln können. Das spielt natürlich entsprechend auf Waffen an. Genauso wie die Mutter von Böhnhardt hat auch André Kapgill die ganze Nazi-Szene als Opfer dargestellt, Opfer der Behörden, Opfer der Antifas. Und ja, das war da vor Gericht auch viel Thema. Ja, klar, ist natürlich die Frage, wie nützlich diese Neonazi-Zeugen da sind, die sich da, wie wir ja schon auch bei dem Ladenbesitzer gesehen haben, der die Cesca oder in dessen Laden die Cesca verkauft wurde. Die Nazis sind relativ gut vorbereitet, so scheint es. Wenn sie aussagen, machen sie verharmlosende Aussagen, schleppen das Ganze vor sich her, weil sie einfach zum Teil eben auch sehr druckend und nichtssagend aussagen, wie der Ladenbesitzer vor 2 Wochen. Das haben wir letzte Woche auch schon in der Sendung besprochen und sich da eben entsprechend vorbereitet zeigen und da Aussagen machen, die offenkundig nicht wahr sind, was man ihnen aber nicht nachweisen kann. Das wird man ja nicht hundertprozentig nachweisen können, ob sich damals nicht doch mit der Atomkraft auseinandergesetzt haben. Also in solcherlei Lächerlichkeiten wird sich da geflüchtet, aber ja, muss man natürlich schauen. Klar, Kapgill muss auch erklären, was es damit auf sich hatte, dass er an dem Tag, als sich die beiden Uwes erschossen haben oder beziehungsweise tot in dem Wohnmobil aufgefunden haben, auch das wird ja inzwischen in Frage gestellt, wie da dieser Tag abgelaufen ist, da war er in Eisenach, also dort, wo die beiden tot aufgefunden wurden und ist danach nach Jena, nach Zwickau, wo Schäpe wohnt, zurückgefahren, beziehungsweise hat da telefoniert in Eisenach und da ist, war immer mal in den Raum gestellt, ob er derjenige war, der Schäpe informiert hat, aber er gibt eben an, da beruflich beziehungsweise ein Auto kaufend in der Nähe gewesen zu sein und damit nichts zu tun gehabt haben. Auch das hat er vor Gericht wieder wiederholt. Also ja, muss man gucken, inwiefern diese Aussagen von den Neonazis und von dem direkten Umfeld des NSU hilfreich sind. Man kann eben daraus Charakterstudien ja, anlegen, aber das wird sicherlich dann noch zu klären sein. Aber allgemein ist die Beweisfindung vor Gericht gerade etwas schleppend, so bleibt der Eindruck. Die nächsten Wochen werden weiterhin geprägt sein von dem Thüringer Umfeld. Da werden wir sicherlich aus Thüringen auch nochmal Näheres zu hören, denn von dort aus wird das Ganze sicherlich auch sehr, sehr aufmerksam verfolgt, denn das sind ja, also Tino Brandt zum Beispiel wird auch demnächst vor Gericht aussagen und diese ganzen Neonazis, die dort jetzt vor Gericht auftreten, das sind ja alles keine unbekannten Namen, sondern alles Größen aus der Thüringer Neonazi-Szene, die zum Teil inzwischen sagen, sie wären ausgestiegen, mal glaubhafter, mal deutlich weniger glaubhaft, und all jene werden jetzt dort eben als Zeuginnen und Zeuginnen vor Gericht vernommen, und das ist natürlich sehr spannend, was sie da sagen und ja, inwiefern deren Version mit den Versionen der BeobachterInnen aus Thüringen eben sozusagen übereinstimmen. Das werden also die nächsten Wochen im Prozess zeigen, und wir werden da auch natürlich entsprechend weiterhin drüber berichten, denn da zeigen sich auch einige interessante Zusammenhänge. So zum Beispiel auch, dass André Kappke das Fest der Völker in Jena immer mitorganisiert hat. Und das haben wir vom Fest der Völker haben wir letzte Woche schon gehört. Da waren zum Beispiel die Nazis von Objekt 21 aus Österreich immer sehr gerne zu Gast. Also da zeigen sich auch immer mal Verbindungen auf. Da tauchen die gleichen, die ähnlichen Veranstaltungen, ähnliche Namen, ähnliche Gruppierungen immer wieder auf. Und so zeichnet sich da so langsam aber sicher ein Netzwerk raus an Verbindung, wer da mit wem in Verbindung stand, und es zeigt sich auch einfach als Szene, wo viele, viele kennen und es die entsprechenden Überschneidungen gibt und das entsprechende gemeinsame Wissen gibt, die entsprechenden gemeinsamen Verbrechen und so weiter und so fort. Aber auch das wird sich in den nächsten Wochen möglicherweise noch ein bisschen weiter herauskristallisieren, wer da mit wem Verbindung hatte. Ja, und mal schauen, ob sich die Neonazis gegenseitig beschuldigen und probieren reinzureißen. Das wird man sicherlich dann sehen in den nächsten Wochen. Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Am 1. und 4. Samstag im Monat immer eine halbe Stunde, sonst immer eine Stunde Sendung. Und wir hören uns nächste Woche Samstag 19 Uhr wieder. Ansonsten im Internet, im Podcast auf fsk-hh.org zu finden, aber auch auf freie-radios.net. Dort kann man auch alle vergangenen Sendungen nochmal nachhören. Bis nächste Woche.